Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter in deinen neuen Tag, ja.
Und wenn Lars was zu sagen hat, dann spricht er in mein Mikro. Lars, ja, sag was. Und immer wenn es zu viel ist, nehme ich es weg.
Somit hättest du eine gewisse Art von Kontrolle, das magst du ja.
Ich bin der totale Kontrolltyp.
Das hat mir Björn auch schon erzählt.
Was hat mir Björn?
Daniel, Entschuldigung.
Björn. Kontrolle.
Björn, Entschuldigung.
So, Kinder, Aufnahme.
Asche auf meine Aufnahme.
Alles klar. Also Aufnahme läuft. Show beginnt, 3, 2, 1, willkommen zurück, meine Damen und Herren, wir haben die 100. Folge, wir sind in Wilmsrock, ihr habt gerade eine andere Soundqualität, liegt daran, dass wir nicht zu Hause in unseren Podcast-Mikros reinsprechen, sondern in SM58, so nennt das der gemeine Sänger, das ist ein Mikrofon für die Bühne, das ist Action geladen, das wird an den Mund gehalten werden, deshalb, wenn ab und zu ein paar Tonprobleme kommen, dann ist das halt der Live-Charakter, den ihr jetzt hier von uns zu spüren bekommt. Vor euch sitzt Björn Höttmann.
Ja, schönen guten Tag, Björn Höttmann.
Und Daniel Meckenbier.
Meine Freundin nennt mich Holger.
Und Hauke Hirsch.
Und Hauke Hirsch. Der rasende Reporter.
Oh, Leute.
Zu Gast bei Lars Wittrock. So. Und also, ja, ihr kennt das ja schon, ihr wisst ja schon, ihr habt ja vorne angeschaltet. Das Ding ist, wir haben nicht nur zwei Gäste, wir haben sogar einen dritten Gast für euch vorbereitet. Und diesmal, weil Daniel immer so gerne sagt, wir müssen in die Salami-Hölle irgendwas hineinwerfen. Salami-Höhle oder Salami-Hölle?
Salami-Hölle. Aber das sage ich nicht nur deswegen, das sage ich auch einfach, also diesen Gast wollte ich einfach gerne haben, weil ich diesen Gast auch schon sehr lange kenne. Und wir haben heute noch darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe gestern darüber gesprochen, auf welchen Konzerten ich mit dieser Person schon war. Und es war tatsächlich im Nordspeicher bei dem Sänger von Jimmy Eat World. Wie heißt der nochmal? Aaron?
Höttmann.
Aaron Höttmann. Und bei Kesper waren wir auch schon mal. Aber das
Kesper Höttmann.
Kesper Höttmann. Aber das sagt sie uns gleich selber, weil wir haben nämlich noch als Gast heute Anja Hickmann. Und die kommt jetzt. Und das freut mich total. Ich gucke nach links. Da,
hey.
Da ist sie.
Hast du gerade Anja Höttmann gesagt?
Nee, aber Höttmann und Hickmann ist schon, also das liegt an den NN hinten. Hallo Anja.
Hallo. Na, danke für die Einladung.
Immer gerne.
Ich freue mich sehr.
Ja, das ist voll schön. Oh, ich finde das total schön. Wir haben uns auch echt Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Das stimmt.
Ist uns heute nämlich auch aufgefallen.
Ja.
Und darum finde ich es umso schöner, dass du hier bist. Denn du bist nicht nur eine, wie wir vielleicht feststellen werden und hören werden, eine wunderbare vegane Köchin geworden. Ich sage jetzt einfach mal geworden. Du bist aber auch Mercherin.
Ja, das
von
stimmt.
Großartigen Bands. Wie ja. ZSK, Rantanplan.
Ja, kommt noch. Und also Festival-Merch, vor allen Dingen im Sommer.
Genau, Festival-Merch im Sommer.
Genau.
Wie bist du da so rangekommen? Oder wie, sagen wir es, nicht wieder rangekommen bist, wie bist du dazugekommen? Das ist viel besser.
Also, puh. Das ist, also ich habe, als ich studiert habe in Berlin, habe ich nebenbei bei Krasser Stoff gearbeitet. Und da hatte ich so die ersten Fühler ausgestreckt Richtung Merchandise. Da war so Kesper, KIZ, Kraftklub und sowas am Start. Und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gezogen. Und dann ging das Richtung Hamburg Records. Das war dann auch so Merchandise. Und da habe ich dann Vollzeit gearbeitet im Onlineshop, wo Kein Bock auf Nazis, ZSK, Rantanplan und noch andere Bands dabei sind. Und lach, ey, natürlich.
So gut.
Immer noch Insider-Tipp, wa? 20 Jahre sind den Arsch auf
Still Underground.
Insider-Tipp. Willkommen bei YouTube Live.
Oh nein. Das erste Fettnäpfchen. Es geht gut los. Ja, und dann habe ich Deichbrand, habe ich Band-Merchandise gemacht. Und irgendwann war es so, dass ZSK für ein Wochenende jemanden brauchten am Merch. Das war 2018 für ein Konzert in Husum und in Hamburg bei Gott sei Punk. Und da habe ich dann mitgemacht und ich wurde gefragt, habe mitgemacht. Ich hatte Spaß, wir haben uns gut verstanden. Ich habe den Job, glaube ich, ganz gut gemacht, denn ich wurde wieder gefragt. Und dann war ich 2019 dann dabei. So erstmal wieder so probeweise und dann irgendwann hat Yoshi mich gefragt, hey, wie sieht's aus? Würdest du nicht immer dabei sein? Und ich so, klar, okay, cool, bin ich dabei. Und jetzt bin ich da halt immer quasi fest in der Crew, ja.
Ja, das habe ich, also du bist ja bei ZSK nicht nur hinter Merch, du stehst ja sogar ab und zu auf der Bühne. Und das finde ich total faszinierend, weil ich verstehe nicht, warum das so ist. Also ich war Ewigkeit nicht mehr auf dem ZSK-Konzert. Also wirklich Jahre nicht mehr. Es gibt irgendwann einen Teil in der Show, wo Menschen auf die Bühne kommen und Bengalos sind. Ist das richtig?
Mhm. Ab und an mal, nicht immer.
Achso, nicht immer. Das ist
nicht so ein strikter.
Okay, das ist also nicht immer Teil der Show. Das wird dann wirklich dann vorher gesagt, so, heute haben wir Bock, heute machen wir das mal.
Also ich bin dann da und zünde Bengalos, wenn ich zum Beispiel bei größeren Festivals mein Merch abgeben muss. Ich selber nicht merchen kann.
Ah.
Dann helfe ich halt hinter der Bühne.
Okay.
So, wenn es dann Richtung Konfetti im richtigen Moment drücken geht oder halt den Banner abfallen lassen. Also es nennt, also eigentlich normalerweise sagt man wahrscheinlich professionellere Dinge, aber ich habe keine Ahnung davon. Deswegen heißt es halt bei mir, ich
Pyrotechnikerin von.
Und dann fällt das Banner.
Ja, reicht doch völlig aus. Backdrop kennt kein Mensch. Banner kennt jeder.
Backdrop-Dropperin.
Achtung, ganz Lars möchte etwas sagen.
Oh.
Amtlich heißt das, der Lappen fällt.
Ja.
Siehst du das auch gut?
Das verstehe ich auch.
Aber wenn wir jetzt gerade die Pyrotechnikerin von ZSK am Start haben, da gibt es ja die alles entscheidende Frage, die ja auch hier schon jeder beantwortet hat. Hast du schon mal einen Zahn verloren? Weil durch eine Faust oder weil eine andere Person es wollte?
Ich muss euch leider enttäuschen, nein. Meine Zähne sind alle noch da.
Du hast so unfassbar perfekte Zähne.
Ja, das ist also schlimm, ne?
Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich dich gesehen habe und dich kennengelernt habe. Da habe ich gedacht, Alter, wie kann das sein, dass jemand so perfekte Zähne hat wie du?
Dankeschön. Ich hatte, also das hat tatsächlich auch schon mal jemand zu mir gesagt, dass ich so ein Schauspielergebiss habe. Aber ich habe also in den Jahren hier unten eine Zahnlücke bekommen. Siehst du die?
Ich sehe die, ja.
Ja, die war früher noch nicht, die war auch zu, da war es wirklich perfekt. Jetzt ist es halt, jetzt habe ich eine kleine Zahnlücke.
Hast du noch deine Weisheitszähne?
Nee, ja, doch. Ich habe die noch nie. Also die sind da, aber die tun nicht weh und die können drin bleiben. Die machen nichts.
Ja, geil. Perfektes Gebiss und alle Weisheitszähne drin.
Ja.
Wahnsinn. Ich wollte.
Wow.
Ich dachte, es wäre eine total tolle Überleitung zu Essen, wenn wir über Zähne reden.
Wow.
Das ist eine mega Überleitung.
So möchte ich das schlechtere gemacht.
Schnell hinzufügen, dass das ein wundervolles Kompliment ist, das ich natürlich nie mache, weil ich meinem Gegenüber im Gesicht ablesen kann. Ja klar, wenn ich du wäre, fände ich mein Gebiss auch perfekt. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kompliment.
Das ist ein super Kompliment, oder? Ich finde das auch. Ich finde das ist ein schönes Kompliment.
Du hast Zähne wie Stefan Raab.
Das ist überhaupt kein schönes Kompliment.
Das war ja allgemein gesprochen, das war jetzt ja nicht ein Siegel.
Ach so, okay, ich dachte schon.
Ich
wollte gerade sagen, weil das ist ja nun mal wirklich kein Kompliment.
Du siehst ein bisschen aus wie Stefan Raab, ist jetzt nicht so der Anmachspruch des Jahres.
Nee.
Würde eher nach hinten losgehen.
Ja, das glaube ich auch.
Achtung, Lars hat etwas zu sagen.
Das würde eher nach hinten losgehen.
Das müsst ihr auch da draußen wissen. Dadurch, dass wir jetzt uns zu fünft in diesem Podcast finden, so viele waren wir noch nie.
Das stimmt.
Also fühlt sich hier an, quasi gesehen, wie auf, weiß ich nicht, wo fünf Leute halt so sind und nah beieinander sind. Das ist natürlich sehr schwierig, in einem Podcast das irgendwie in den Schatz bekommen, dass ihr das da draußen mitbekommt. Aber immer wenn Lars was zu sagen hat, sage ich, Lars hat etwas zu sagen, damit er halt auch sozusagen Teil der Show sein kann.
Und auch, weil nur vier Mikrofone da sind.
Und genau.
Still Underground.
DIY forever.
Komm, aber ich wollte auf Essen hinaus. Genau. Komm, sag's doch, Daniel.
Essen, wir kommen aufs Essen hinaus, weil Anja hat einen, nennt man es Foodblog?
Ja, also es ist ein Blog.
Ja.
Und es geht um den Veganismus.
Ja.
Es geht um Rezepte, aber es geht auch um Lifestyle in Anführungszeichen. Ja, genau, es heißt Vegan Foodpunk. Vegan halt natürlich, was ich gesagt habe, Veganismus, kontroverse Themen halt, dann halt Rezepte. Und Punk ist halt alles andere, was mich noch so interessiert. Also Thema Nachhaltigkeit und was ich so in meiner Freizeit mache, was mich interessiert, meine Meinungen, meine Interessen, das ist in der Kategorie Punk dann zu finden.
Wann hast du damit angefangen?
Tatsächlich in der Pandemie.
Das ist echt so ein Ding, ne?
Ist es wirklich.
Ey, alles startet in der Pandemie.
Ja, also in meinem Kopf war dieser Gedanke schon länger, aber das hat halt an der Zeit gescheitert, ist es gescheitert und halt auch an der Umsetzung. Ich habe keine Ahnung, wie man so einen Blog aufbaut, was man da alles beachten muss und die Cookies und hier noch Impressum und keine Ahnung. Und ich habe halt aber eine Freundin, die sich damit auskennt und sie hat das für mich gemacht. Ich habe gesagt so, hey, wie sieht's aus? Ich möchte es gerne so und so haben. Es soll alles ganz schlicht und einfach, nicht so viel Farbe und Quatsch und hier noch irgendwelche Emojis oder so. Es soll einfach ganz schlicht und clean bleiben. So, und sie hat es genau so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe, und es ist halt mein kleines Baby, mein Blog. Ja.
Dein Corona-Baby sozusagen.
Ja, genau. Also es kam dann halt wirklich, März war ich dann, saß ich lange zu Hause, und online gegangen ist der Blog dann am 18. August 2020.
Wie viele Folgen hast du bis jetzt gemacht? Weißt du das?
Wie viele Folgen?
Ja, also wie viele Episoden?
Du meinst jetzt YouTube, ne?
Ja, genau.
Ah,
ja,
nee, das ist tatsächlich was anderes.
Also, ach, guck mal an, siehst du, da bin ich genau. Schon wieder doof gewesen.
Also der Blog, da sind halt verschiedene Beiträge.
Ja.
Und mit YouTube habe ich jetzt relativ frisch angefangen und YouTube ist eigentlich nur eine Ergänzung zu meinem Blog. Ich möchte jetzt nach und nach alle Rezepte, die ich bislang online gestellt habe, die halt in Bild und Schrift da sind, jetzt halt auch in Videoformat da reinbringen.
Ah, okay, das heißt, okay.
Alle Rezepte kommen jetzt nach und nach halt auch auf YouTube.
Also isst du gerade sehr viel?
Das mache ich schon mein Leben lang. Also,
aber du machst es ja auch mit dem Hintergrund. Also es gibt ja schon einen Unterschied dazu hallo, ich bin jetzt Anja und ich fotografiere mein Essen und ich werde jetzt Influencerin, zu dem, was du jetzt eigentlich vorhast. Du hast ja auch es gibt ja auch einen Hintergrund, warum du das machst, oder?
Ja, also natürlich ist das Thema ja Veganismus und ich möchte den Leuten zeigen, dass vegan Essen halt nicht teuer sein muss, dass das keine abgefahrene fancy Super Bowl mit krassen Superfoods-Geschichten sein muss, dass deine Nährstoffe damit komplett gedeckt werden und dass es kein Hokuspokus ist.
Kommt das vegane Denken aus dem ich möchte gesund leben oder ich möchte kein Tier töten?
Bei mir ist es tatsächlich geht es Richtung Tierwohl, aber auch Richtung Umweltschutz. Und das sind eigentlich die Hauptthemen. Und es geht mir auch besser damit. Es ist so,
also
eigentlich, ja, es ist eigentlich, eigentlich ist es so ein Zusammenspiel zwischen allem.
Wie sieht's denn bei euch Männern aus? ich sehe gerade nicht nur Jörg, der halt einfach nur so lächelt und nickt und so. So als Ultrapunk.
Ultrapunk.
lebst du vegetarisch? Lebst du vegan? Lebst du mit Fisch? Lebst du mit Fleisch? Lebst du mit beiden? Lebst du mit allem?
Ich lebe mit allem, was das Leben mir bringt. Ich habe tatsächlich, es ist ganz lustig, weil Anja und ich uns auch schon länger kennen, also auch durch diese Hamburg-Record-Sache und so. Und wir haben... Ich habe ihr neulich eine Sprachnachricht geschickt, dass ich aktuell seit 6 Wochen fleischlos lebe und dass sie da nicht einen unerheblichen Anteil daran hat, dass ich das halt auch mit Interesse verfolge. Also das war mir schon immer bewusst auch, dass man das alles, ne, dass das jetzt kein Nährstoffmangel oder ich weiß kein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also entweder ignorant oder eben leidenschaftlicher Fleisch. Also ich habe auch immer gern gegrillt und sowas. Also ich bin halt natürlich auch an Veganismus und vegetarischer Lebensweise auch daran gewöhnt oder habe auch viele Leute in meinem Umfeld und finde das auch selber immer schon so ein, jetzt nicht den Makel, dass ich mich da ständig kasteie oder so, aber mir ist das die letzten 10 Jahre halt natürlich immer mehr bewusst geworden, auch dass man zum Beispiel diese ganze industrielle Schlachtung und sowas, dass diese ganze Massentierhaltung und diese Art und Weise, diese Perversion des Konsums halt einfach so eigentlich nicht geht. Also ich bin jetzt weder aus Gewissensgründen, also ich gehe auch angeln, ich kann auch einen Fisch totschlagen und selber zubereiten oder so, aber ich finde das eben auch nicht gut, diese Art und Weise des Konsums. Das ist bei mir auch so ein, da funktioniert bei mir mit Kapitalismuskritik eben auch der Veganismus halt so irgendwo mit. Und ich bin jetzt halt seit 6 Wochen, deswegen musste ich lachen, weil eigentlich bin ich bekannt als jemand, der gerne und viel isst. Also ich sehe auch ein bisschen aus wie Gérard Depardieu von meinem Umfang her und habe eben mit der, dass ich einfach ein bisschen gesünder leben wollte und eben auch alkfrei, habe ich dann eben auch gesagt, jetzt mache ich mal fleischfrei oder versuche mich weitestgehend vegan zu ernähren, einfach um auch zu gucken, wie gesagt, ob das auch eine Steigerung des der Lebensqualität halt mit sich bringt, also dass man einfach fitter wird oder sich ja halt nicht so die auf diese Fette verzichtet und so weiter. Und das sind halt Sachen, die ich bei Anja zum Teil halt mitbekommen oder gelernt habe, halt so, oder mich einfach damit beschäftigt habe, wenn man einen Bezug hat. Also ich habe mich jetzt nicht auf die Suche gemacht damit oder mir Bücher gekauft, aber da ich diesen Menschen eben kenne und schätze, war es mir da ein leichtes, einen Zugang zu finden, also, oder ein bisschen was darüber, also mich aktiv dafür zu interessieren. Also.
Ich wollte eigentlich gerade fragen, und wie schmeckt denn der Talemodio?
Ja, sehr gut, sehr gut. Aber du merkst auch, wie ich nippe. Also ich bin, das ist noch lang, bin noch lange nicht bei alter Form, aber mir wurde ja eigentlich gesagt, dass ich saufen muss, wobei ich ja wusste, dass Daniel wieder nicht mittrinkt. Aber ich trinke jetzt noch extra fürs Mikrofon.
Nee, gar kein Problem. Ich schütte jetzt gerade Lars noch kurz einen Sekt ein, weil ich gerade, du hast was Interessantes gesagt, wo ich noch eine Frage an Lars stelle, wo ich sage, wann hast du das letzte Mal ein Tier getötet?
Gestern auf dem, quasi auf
dem
Herd. Da gab's Hack. Also
da gab's Hack.
Da, ja, muss ich mal so sagen. Also Tier getötet jetzt. Ich weiß, das letzte Offensive, ja, ich habe die Freigabe zur Tötung gemacht. Wir hatten zu Hause, das war wirklich, ich hatte ein Zwergkaninchen. Das Zwergkaninchen hieß Hein. Ist bei uns auf der Terrasse groß geworden, über den Dächern von St. Pauli. Und lebte da ganz, es hat ein extrem langes Leben gehabt, aber irgendwann musste ich den Befehl geben an den Tierarzt, töte das Tier. Weil Hein mittlerweile schon so eine Auswucherung am Kopf hat, wo man dann wirklich sagen musste, nein, das macht Hein. Jetzt wirklich keinen Sinn mehr. Aber Hein hatte auch mit der Katze zusammengelebt. Und die Katze und Hein haben sich quasi die Wohnung geteilt. Und wenn Hein der Weg in sein, ich hatte ihm so ein Department gebaut mit Stroh, da war so ein, ich habe ihm das so wie bei einer Katze gemacht. Der war auch stubenrein. So, der hat auch nicht überall hingeködelt. Der ist entweder ins Katzenklo gegangen oder in seine Schublade, die ich ihm da in sein Nest.
Wie geil ist das denn bitte?
Über Hein könnte ich das auch echt noch Geschichten erzählen.
Das klingt halt gerade so wie eine Story für einen Love-A-Text.
Ich bin ganz betreten. Wir haben auch mal ein Zwergkaninchen. Aber das hat mein Vater geschlachtet. Da haben wir nicht aus Gnade.
Da könnten wir sogar, also wenn wir da Geschichten suchen, Diggi, können wir uns gleich zusammensetzen, weil Hein war auch ein Steinewerfer. Wir haben ja quasi die Terrasse oben, die wir haben, da ist ja da, wo der Handlauf ist, so die Balustrade, da sind so Kiesel. Nicht, also normale Kiesel. Und im Sommer, wenn wir dann so die Terrassentür auf hatten, und da war Hein noch nicht so lange bei uns, dann bin ich nachts so wach geworden und hörte draußen auf der Terrasse dann immer so klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Und ich so, Alter, was zum Teufel macht der da? Bin aber wieder eingepennt. Am nächsten Morgen gehe ich auf die Terrasse und so wir hatten dann, da lagen dann natürlich Waschbetonplatten. Da hast du ja die Steine gar nicht gesehen und bist dann so mit nackten Füßen natürlich auf die Terrasse rausgegangen. Und da war das alles übersät mit Steinen. Der hat dann wirklich verschieden, mit den Kieseln bestimmt 4 verschiedene Steinhaufen gebildet.
Mega gut. Ich feier Hein jetzt schon ab.
Trainiert für ein G20.
Trainiert für ein G20. Aber hat er sich mit eurer Katze verstanden? Nee, gib ihm mal ein Mikro.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, unsere Katzen waren auch so ein bisschen Psycho. Also da könnte ich jetzt auch drauf eingehen. Jede Katze von uns hat eine extreme Psycho-Geschichte. Aber irgendwie hatten wir auch einen Hang dazu. Aber Hein hat sich mit beiden Katzen wirklich gut verstanden. Also mit der ersten sogar noch besser, irgendwann lag die Katze bei Heinrich im Stroh, der Heinrich lag irgendwie auf dem Sofa, das war schon alles ganz schön interessant.
Aber wie kamst du auf die Frage jetzt eigentlich gerade, Hauke?
Ich glaube, das hat mir schon mal in irgendeiner Folge, also mein Vater hat mir relativ schnell beigebracht, weil ich aus der Landwirtschaft komme, du isst ein Tier, du musst es auch töten können.
Ja,
so ganz einfach. Das war also die erste Regel meines Vaters. Ich glaube, ich habe meinen ersten Fisch oder mein erstes Kaninchen, glaube ich, mit 7, 8, 9 so in den Dreh rum. Also in einem ziemlich jungen Alter halt auch gekillt. Also einfach zu sehen, das ist ein Leben und dann ist es tot. Und dann halt bei Fischen war es dann irgendwie dann so in den Sommerferien, gerade wenn man halt viel geangelt hat, irgendwie Standard, das zu machen. Aber dann wurden die halt getötet und dann kamen die halt zu meiner Mutter. Meine Mutter hat sich dann gefreut, hat sich gedacht, geil, ich darf die jetzt vorbereiten, damit der Junge halt glücklich ist und halt den Fisch, den er halt gerade gefangen hat, in die Pfanne bekommt. Aber Für meinen Vater war es immer besonders wichtig, gerade in der Landwirtschaft, ne? Das ist ein Tier, das musst du gut behandeln. Aber irgendwann kommst du auch zu dem Punkt, dass es dann halt auf dem Teller liegt. Ich habe auch relativ schnell halt Kälber auf die Welt geholt. Also ich war noch nicht mal 10, als ich mein erstes Kalb mit auf die Welt geholt habe. Oder ein Fohlen. So, aber es war für mich, ne, ganz klar. Also, das ist halt Leben, das halt entsteht. Und das, was halt auf die Pfanne, was in die Pfanne kommt, das ist dann halt auch das, was du halt irgendwie auf die Welt geholt hast. Das war dann natürlich irgendwann total traurig, dass du halt irgendwann so ein Kälbchen hattest. Die 182, will ich noch betonen. Es gibt ja halt auch Familienmitglieder, die das halt noch hören, wo ich sage, ich habe eine total tolle Kuh gehabt, die 182. Die hat auch keinen Namen gehabt. Die hieß halt für mich halt auch nur die 182. Aber die 182 war so cool drauf. Die habe ich sozusagen auf die Welt geholt, kam dann als Milchkuh auf die Weide und die war so down mit mir, dass ich, wenn die halt im Sommer gelegen hat auf dem Feld, dann konnte ich zu der hingehen, die streicheln und mich zu der legen und haben wir gemeinsam eine Sonne. Und irgendwann war es halt so, was ist denn mit 182? Ja, die liegt jetzt in der Kühltruhe. Und es war so, ach so, okay, alles klar. Kann ich mit leben, weil ich halt weiß, wie die halt vorher halt auch behandelt worden ist. Also ich konnte es dann halt einfach mit gutem Gewissen essen und es war für mich einfach ein ganz großer Schritt und dann kommen wir auch gleich wieder zu dir. Zu merken, für mich als ganz unbedarftes Landkind, wenn ich von meiner Mutter ein Steak in die Pfanne gebraten bekomme und das dann esse, war es der pure Genuss. Wenn man sich dann aber für 4,99 Euro ein Stück Fleisch vom Aldi oder vom Lidl geholt hat, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das schmeckt ja voll komplett anders. Es ist ja richtig widerlich, halt irgendwie die Scheiße zu fressen, die halt der Supermarkt einem gibt. So, das war für mich eine komplette Umstellung. Und meine Frage wäre an dich, kommt es noch manchmal dazu, dass du so rückfällig wirst und auch nochmal sagst, ich brate mir jetzt nochmal ein gutes Steak? Weißt du, was ich ja total, das ist ja auch total ehrlich. Wenn man so lange mit Fleisch irgendwie in Kontakt gekommen ist und wir sind ja auch eine Generation, für die es halt einfach normal war, dass man diesen Überfluss an Nahrungsmitteln auch hatte und sich auch das ausruhen konnte, was man isst. Also, dass man dieses Fleischding ja auch so gewohnt ist und manchmal da reinbeißt und einfach denkt so, geil, ich will noch mehr. So, hast du manchmal so einen Jeeper auf Fleisch, wo du dann einfach denkst, das will ich wieder haben?
Überhaupt nicht. Null. Also ich habe mit 19 beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen und in den ersten Wochen war so, da hatte ich schon mal Bock auf noch so ein paar selbstgemachte Buletten oder sowas. Aber das verging dann. Also ich glaube, das war dann nach 2-3 Wochen war das weg. Und ich wusste ja auch, warum ich das nicht essen möchte. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie so ein, sagen wir mal, gutes Stück Fleisch gegessen. Ich kenne nur das aus dem Supermarkt. Ich habe da gar keine Berührungspunkte zu. Das war eine Kuh, die quasi relativ frei leben konnte und auch mal das Tageslicht gesehen hat. Ich bin damit groß geworden, dass wir halt einfach das Fleisch aus dem Aldi oder aus dem Edeka oder wo auch immer gegessen haben. Und ich würde da keinen Unterschied sehen geschmacklich. Und also ich würde auf jeden Fall nie wieder mehr dazu zurückkommen. Ich habe da auch einfach Ekel davor.
Wie lange, als du dich da mit dem ganzen Thema zum ersten Mal so auseinandergesetzt hast, sozusagen, als du denn darüber nachgedacht hast, so ging das ja, denke ich mir mal, los, bis zur Umsetzung. Wie lange hat das gedauert?
Gar nicht so lange, also ein halbes Jahr oder so. Ich hatte dann halt einfach so, mein Umkreis war dann so, da waren so die ersten VegetarierInnen dabei und das fand ich irgendwie ganz cool, weil ich ja schon immer Tiere mochte, aber ja, es war für mich irgendwie, es waren für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, das Fleisch auf dem Teller und Tiere. Also irgendwie war das, diese Brücke konnte ich noch nicht so schlagen.
Ja, super, halbes Jahr, das ging ja auch, dann hast du ja auch, aber naja, so habe ich dich auch kennengelernt, du bist dann ja auch konsequent, wenn du ein Ziel hast, dann setzt du dich damit schon ordentlich auseinander.
Ja,
sonst wäre dieser wunderschöne Blog ja auch gar nicht entstanden mit dem wunderbaren Essen, was du mittlerweile kredenzt. Und ich muss ja an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir durften das ja jetzt, das habt ihr noch nicht gesehen, aber ich darf es verraten, glaube ich.
Klar.
Darf ich? Ich habe ja immer eine kleine Überraschung, also so, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere. Ne? Wir haben mit dem wunderbaren Ulf, unserem Punkrock-Pastor, der unter anderem auch die Trompete schwingt bei Rennernplorn, da kommt ein wunderbares Album raus. Und da haben wir, das lief ja unter dem Motto Grill and Roll.
Und da hat jetzt Vegan Food Punk, Anja in ihrer Person, uns immer jetzt was spendiert. Und ich sag, das war wirklich ein amtlicher Kartoffelsalat. Und das sage ich wirklich als jemand, der aus der Mad Eagle Jahrgang kommt. Also das war wirklich, also ich lerne gerade so geschmacklich gerade schöne Sachen kennen, weil ich jetzt, glaube ich, genau die Leute um mich rum habe, die mich diesem veganen Ding auch ein bisschen näher bringen. Weißt du, denen ich dann auch zuhöre und wo es geschmacklich gleich ein Gewinner ist. Nur mal so viel dazu. Einmal in der Woche wird bei den Ides schon mal vegan gegessen. Also ist ein Anfang.
Ich glaube, das ist aber auch genau das Ding, weil also ich esse Fleisch so, aber ich esse halt, also ich glaube, es ist nicht egal, was für ein Fleisch man isst. Also ich finde es eklig. Ich würde niemals zum Rewe gehen und mir Hackfleisch abgepackt für 1,19 holen. So, weil ich glaube nicht mal, dass das Fleisch ist. Also es ist bestimmt alles andere, aber es ist kein Fleisch, weil es einfach 1,19 Euro kostet. Oder 1,49 Euro, wie auch immer. So. Wir gehen halt zu unserem Fleischer nebenan sozusagen. Und wenn ich früher auf Tour gewesen bin, mit kleinen Punkrock-Bands, die alle vegan damals schon waren oder zumindest vegetarisch, haben wir uns auf Tour halt auch immer nur vegan und vegetarisch ernährt. So, und das war auch nie ein Problem. Und man muss ganz ehrlich sagen, die ganzen AJZs und besetzten Häuser und so, Alter, die konnten kochen wie die Hölle. Ganz ehrlich, Alter, was wir da gegessen haben, das ist der Oberwahnsinn. Und das war immer super lecker. Aber es ist, glaube ich, halt auch die Bubble, in der ich bin, ist, glaube ich, niemand, also jetzt in meinem engsten Kreis, niemand vegan oder vegetarisch. Ich glaube, wären das mehr Leute und man würde, das machen ja ganz, ganz viele, dass die einmal am Wochenende sich treffen und irgendwie Essen machen oder so zusammen, das machen wir halt irgendwie nicht. Wenn man sowas machen würde, würde man, glaube ich, viel schneller da reinkommen.
Ja, das ist aber genau das Ding. Also es ist so, ich will das auch, also nicht relativieren, was ich eben gesagt habe, aber ich bin jetzt nicht geläutert und werde jetzt wahrscheinlich nicht für immer vegan leben. Aber die Sache ist halt, dass man einfach auch, zum Glück halt auch, also ich bin halt total stolz drauf, dass ich mit der Band halt eigentlich immer vegan oder vegetarisch esse, ne? Weil man so, das war so wirklich mein erster Schritt, dass ich gesagt habe, so, ja, das ist so mein, da fange ich doch schon mal an. Also da käme ich nie auf die Idee zu sagen, ja, aber einmal Fleisch bitte oder so.
Der Rest vegan.
Und dann, ja, und dann hast du halt Freunde, wo man einfach eben auch vegan oder vegetarisch kochen muss oder will eben, weil die sich eben so ernähren. Da sagst du ja nicht, ich lade dich nicht mehr ein, wenn du kein Schnitzel willst. Und dann halt wieder die Sache, die Hauke gesagt hat. Wie gesagt, ich gehe auch angeln und ich habe halt ein anderes Gefühl dabei, wenn ich einen Fisch, den ich selber gefangen habe, esse, als wenn ich, wie gesagt, Massentierhaltungsmaterial. Darum geht's ja. Also es geht ja um diese Art des Konsums und diese vollkommen achtlose, und Tierwohl ist einfach das Stichwort, dass da überhaupt nicht drauf geachtet wird. Also ich bin jetzt, selbst meine Eltern auf dem Dorf, die wo ich halt nicht gedacht hätte, dass die da so viel drüber nachdenken, aber die sind zum Beispiel auch, die kaufen auch nichts mehr im Supermarkt. Also da gibt's halt die Möglichkeit auch beim Bauern sich mit 20 Nachbarn irgendwie ein Rind zu teilen, so, oder also so konsumieren die auch mittlerweile ihr Fleisch. Also das ist eine Generation 70 plus, die das auch total bewusst machen, obwohl sie auch in der ländlichen Region eben leben, also jetzt nicht abgehängt sind oder doof sind oder den Schuss nicht gehört haben oder so. Also die machen das auch sehr bewusst. Das hat mich auch sehr gut gefallen. Aber das ist so, man kommt halt so da rein irgendwie oder setzt sich dann mehr damit auseinander. Also ich bin, wie gesagt, ich grill immer noch gerne, ich esse auch gerne mal ein Würstchen. Da weiß man halt auch nicht genau, wo es herkommt. Es ist jetzt nicht nur das Stück Fleisch vom Metzger, aber wie du sagst halt so, es ist so diese, das gehört ja auch dazu, so zu diesem, wie du sagst, Vegan Food Punk. Also seit ich das mit der Band kenne, ist das immer ein Thema, auch Veganismus oder Vegetarismus halt. Das hat halt da auch für mich zuerst stattgefunden. So, also.
Aber Anja, machst du einen Unterschied? Also du sagst, also du isst kein Fleisch. Machst du denn einen Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, Massentierhaltung, finde ich ultra kacke, wenn das Leute essen, dieses Fleisch, oder wenn es halt wirklich frisch geschlachtet von einer, vom Bauernhof kommt? Also findest du beides nicht geil? Oder sagst du, das eine kann ich irgendwo nachvollziehen, weil es hat vielleicht das Tageslicht gesehen, die anderen vielleicht, die anderen aber definitiv nicht?
Ja, eigentlich nicht so richtig, weil also die Kuh, die das Tageslicht gesehen hat und vielleicht ein schönes Leben hatte, musste trotzdem sterben. Obwohl wir brauchen das ja nicht zwingend. Also wir brauchen das nicht zum Überleben. Und deswegen mache ich da keinen großen Unterschied. Das ist beides scheiße in meinen Augen.
So. Nicht schön. Das hat mich einfach interessiert, weißt du, ob du einfach einen Unterschied machst zwischen 1,19 Euro Hackfleisch oder halt irgendwie 4,90 Euro vom Schlachter.
Natürlich ist das eine noch beschissener, aber wir machen gerade einen Unterschied zwischen Scheiße und
ja, genau. Beschissen. Ja, also, das meine ich halt. Und ich rede mir halt immer ein.
Ja, den Unterschied machen wir ja auch, um das Gewissen zu beruhigen.
Genau.
Oder um
das Zwischenschritt zu machen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich beruhige ja mein Gewissen, indem ich Fleisch esse und sage, nee, ich nehme nicht das 1,49 Euro Hackfleisch, ich nehme halt das 4,99 Euro Hackfleisch und denke dann, jetzt habe ich was Gutes getan, was ja eigentlich Bullshit ist.
Ja, so. Aber du bist ja auch bei einer philosophischen oder bei so einer Sichtweise. Ne? Macht man das generell oder ist der, ne, sollten wir das Tier gleichberechtigt oder eben nicht?
Ja, aber ey, Schritt 1 ist ja erstmal immer das Bewusstsein. So, was halt vielen auch einfach schon fehlt. Und da seid ihr ja dann scheinbar schon
bei minimal Punkt 1 weiter angekommen.
Und dann geht's weiter und weiter und weiter. Aber es ist doch schon mal ein Step.
Also ich sag da mal so, ich packe auch gleich 5 Euro in das nicht vorhandene Phrasenschwein. Der Weg ist das Ziel. Also ich finde das grundsätzlich schon mal gut, dass sich junge Leute mit diesem ganzen Thema so beschäftigen, dass sie mir alten Sack mal so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Finde ich total interessant, extrem wichtig so. Wir sind zwar irgendwie, ich meine, ich merke das ja gerade selber, man ist da schon ziemlich eingefahren. Man öffnet sich und da bin ich auch bei euch mit diesem, was du gerade meintest, so, ja, ich gehe jetzt trotzdem zu Penny rüber und dann versuche ich mein Obst und meine Paprika und meine Wurzel in das Gemüsenetz zu packen, weil ich kaufe auf jeden Fall nichts mehr ein, was mit Plastik eingepackt ist. So, und das ist so mein Kompromiss erstmal, den ich versuche einzugehen, weil nicht immer habe ich die Zeit, irgendwo woanders hinzufahren. Da musst du halt zum Penny auf der Reeperbahn, weil der ist genau gegenüber so. Ne? Und denn zu sagen irgendwie, ja, wir machen den ersten Schritt, und das ist ja so, Massentierhaltung, Überproduktion, Billigfleisch, Verpackungsmüll, das sind ja alles Sachen, die komplett einhergehen. Und natürlich, das ist auch nicht geil. So, und deswegen versuchen denn so alte Säcke wie wir, uns da so ein bisschen drauf einzulassen und irgendwie der Weg ist das Ziel so. Und ich finde da denn so, sich so über Etappen ranzuwagen, weil du kriegst jetzt nichts von heute auf morgen irgendwie so weg. Also ich weiß nicht, ich bräuchte wahrscheinlich wesentlich länger. Wenn ich mich umgewöhnen müsste, bräuchte ich für den Janker, glaube ich, auf jeden Fall länger als ein halbes Jahr, denke ich mal. Aber was schön ist auf der anderen Seite, dass ich so als jemand, der sehr gerne Fleisch isst, wenn es vom Bauern kommt, sehr wohl wissend um den Unterschied von Billigfleisch, stirbt auch ein Tier, bin ich total bei dir. Und das Schöne ist, dass ich nebenbei mich jetzt informiere, wie kann ich das auffangen. Das heißt, ich muss Sachen ausprobieren und so, ne, deine Rezepte ausprobieren zum Beispiel. Jawohl. Von Vegan Foodpunk. Und dann finde ich Sachen auf einmal, die total lecker sind. Und automatisch verändert das ja mein Verhalten sozusagen. Wenn ich denn das nächste Mal da stehe, dann schießt mir meinetwegen das Rezept von Anja durch den Kopf. Ich denke, oh, das war ganz lecker, das kann ich ja mal nachbauen. Und das ist ja auch so, dass jetzt zum Glück, also überall jetzt auch quasi der Markt angeboten wird, dass du denn wirklich halt den veganen Food Kram kaufen kannst. Also sogar bei Penny gibt es da mittlerweile was. Man muss sich immer erkundigen, was man da denn auch noch nimmt. Aber da habe ich auch durch Torben, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, von Torben auch viel gelernt, so als wir denn damals auch dieses Grill and Roll auf vegan gemacht haben. Und da war zum Beispiel Anja unter anderem auch ein wichtig, also war schon so eine Mitideengeberin, weil ich damals schon begeistert war von ihr. Also wir haben uns alle gegenseitig schon irgendwie beeinflusst.
Aber das ist eine gute Sache, die du gerade ansprichst. Wenn ich überlege, bei mir im Markant oder im Rewe, gibt's mittlerweile eine riesen vegane Abteilung. Das ist absurd. Also die war auf einmal da. Ich weiß nicht, wo die auf einmal hergekommen ist.
Ja, ist ja auch ein Markt.
Ja, genau, es ist Markt, ne? Und die war auf einmal war
was
die da.
Was auch gut ist.
Ist das okay? Kann man das kaufen? Oder ist das auch alles müllig? Oder muss ich zu Alnatura gehen, wo der Typ, der da arbeitet, auch nur 5,50 Euro kriegt?
Du musst dich da durchtesten. Also es ist halt natürlich auch genauso eine Geschmackssache, wie bei allen anderen Sachen auch. Also es gibt so, zum Beispiel bei Burger Patties, du kriegst bei Aldi Burger Patties, du kriegst bei Rewe und Edeka. Und da finde ich selbst die günstigen gar nicht so übel. Also Burger Patties ist so nicht schlecht, was da bisher passiert ist. Aber wenn es dann so Richtung Käse geht, Käseersatz, ist noch ein bisschen ausbaufähig. Aber es ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Also da muss man sich einfach rantasten und alles mal ausprobieren.
Das ist auch ein schöner Punkt, dass es dieser, wer war das, Ian McKay, it's not what they are selling, it's what they are buying. Und genau das hatte ich mal mit Joachim, mit Hiller, der hat auch mal gesagt, weil ich überrascht war, dass er irgendwie, was weiß ich, also war nicht die Rügenwalder Mühle, das ist ja Eibasis, aber er hatte irgendwas Veganes von einer großen Firma so. Wo ich dachte, hätte ich nicht gedacht, dass du das isst. Ich dachte, du wärst da irgendwie krasser unterwegs. Und dann meinte er, nee, er findet das ja gut im Zweifel, dass die, also wenn es da einen Markt gibt, wenn die jetzt statt Tiere zu töten halt Getreideprodukte machen irgendwie, dann ist das ja gut. Dann hat sich ja der Kapitalismus in dem Moment, also es sind ja die Menschen, die dafür sorgen, dass die Nachfrage entsteht und im Endeffekt auch, die dafür sorgen, dass das getan wird oder nicht. Weil es wird ja nur gemacht, wenn jemand Geld damit verdienen kann. So, wenn jemand jetzt Geld damit verdienen kann, dass keine Tiere mehr, also die sind ja nicht, die sind ja unpolitisch, sage ich jetzt mal. Also die wollen ja einfach Geld verdienen. Denen ist das, die wollen ja nicht Tiere töten, die wollen ja Geld verdienen. So, und da hat's dann der Verbraucher irgendwie in der Hand, ob die jetzt mit keine Tiere töten Geld verdienen oder mit Tiere töten. Und da ist dann auch immer so ein bisschen die Industrie, auch was Geschmack angeht. Ne? Also wenn die Industrie liefert und bringt halt die Leute von dem Pfad ab, weil sie was Leckeres liefert, dann hat sie ja einen guten Job gemacht irgendwie. Dann kann man ja gar nicht meckern irgendwie so. Also bleibt halt scheiß Kapitalismus so, aber es werden halt keine Tiere mehr getötet. Und von daher ist das so eine schöne selbstregulierende, oder könnte so eine selbstregulierende Sache sein. Also ja, wo es die Menschen in der Hand hätten.
Auf jeden Fall, weil ich meine, letztendlich ist es ja auch, hat der Konsument das Angebot vor Augen, kauft er das auch. Und wenn du jetzt, wie zum Beispiel, also bestimmte Supermarktketten waren da ja relativ schnell am Start, auch mit gutem Stoff, wo man auch, wenn man sich richtig damit bei den Zutaten und bei den Einheiten der Lebensmittelgeschichten so durchgelesen hat, dass alles korrekt ist. So, ne, da gab es ja welche, die hatten sofort gleich für richtig Geld, sag ich jetzt auch mal, irgendwie das richtige Warenangebot. Jetzt so langsam schwappt es auch in die, ich sag mal, allgemein Filialketten der einfachen also ich sag jetzt mal Penny oder Lidl oder irgendwie sowas. Sogar da gibt's das schon in klein irgendwie. Und wenn es das einfach vermehrt geben würde, und das war ja der Punkt gerade, wenn das vermehrt geben würde, würden eventuell auch viel, viel mehr Leute in diesem Konsumbereich, in so Stadt gerade, wo man einfach schnell in den Supermarkt rein muss, man kauft ein, weil man vielleicht alleinerziehend ist, viel Stress hat, keine Zeit hat oder wie auch immer, da rennt man in so einen Kaufladen rein und da ist das alles. Ich vergleiche das mal, ich bin mal anmaßend irgendwie, ich vergleiche das mal mit der Mülltrennung auf St. Pauli. Weißt du, genau, ich als Verbraucher kann nur auf das reagieren, was da ist sozusagen. Hätte ich ein schönes Angebot an veganen Sachen, die nicht nur irgendwie so ein kleiner Spalt sind mit irgendwie den Basic-Mitteln, wo du ein gewisses Grundwissen haben musst, um diese Basic-Mittel zusammenzumixen, sag ich mal, um was Leckeres rauszukriegen. Hätten wir da mehr Auswahl, würden die Leute eventuell noch viel mehr auf diesen Zug springen. Genauso wie mit der scheiß Mülltrennung. Warum, ne, und ich meine, auf St. Pauli, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, da gibt es halt auch keine Mülltrennung. So, es ist immer mit einem Aufwand verbunden, irgendwie was, ich sag jetzt mal so, akkurat zu lösen.
Also auch so ein bisschen Huhn-Ei, ne? Also klar, du sagst halt, wenn es da wäre, würden es die Leute kaufen. Ich glaube auch, wenn die Leute es verlangen, dann schafft, also das ist halt so, die Industrie kriegst du ja, die kannst ja nicht in die Pflicht nehmen, das jetzt zu machen. So, die kann man nur durch Nachfrage in die Pflicht nehmen oder in die Situation setzen, dass sie es machen. Ne?
Also das ist ja gerade, wie heißen sie, Mühlenwalder?
Rügenwalder Mühle.
Also Rügenwalder Mühlen, genau. Rügenwalder Mühlen fürs Leben. Ich glaube, die machen jetzt sogar über die Hälfte, sogar noch mehr.
Ist der Sohn nicht auch irgendwie...
Ist der gebrandet?
Ich glaube, der Sohn ist, glaube ich, Veganer oder sowas und der da...
Irgendwas habe ich da gelesen, ja.
Also aber, so Halbwissen, also...
Ja.
Also von Herrn Rügenwald?
So ungefähr, Herr Rügenwald Junior, also ich weiß nicht, sowas habe ich mal gehört, so, ja. Was ist
das denn? Das muss recherchiert werden.
Aber wichtig ist, glaube ich, weil das ist ja, glaube ich, ein großer Anteil der Menschen in Deutschland, verdient jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, um zu Alnatura zu gehen. Also ganz ehrlich, wenn ich zu Alnatura reingehe, frage ich mich so, Alter, what the fuck bitte? Das ist, ich finde es Arschgranaten teuer. Aber wenn jetzt Lidl und Edeka und Rewe anfangen, eine Eigenmarke zu machen, was sie haben, Rewe, Lidl, und wenn ich sehe, wie günstig in Anführungsstrichen das Lidl-Essen ist, das kann sich ja jeder leisten. Und wenn es davon mehr geben würde, dann wären wir wieder beim der Markt drin. Wenn es da mehr geben würde, glaube ich halt auch, dass sich mehr Leute das kaufen würden.
Aber findest du nicht, dass sich das in den letzten Jahren nicht krass verdoppelt hat, vermehrt hat?
Also, du meinst von den Leuten her?
Nee, das, was das Angebot jetzt, ob das jetzt bei Edeka
total.
Bei Lidl oder Aldi, das ist ja. Und ich finde es halt auch krass günstig. Also wenn ich mir jetzt die jetzt bin ich wieder bei den Patties, bei Aldi bin, da was zahlt man dafür? 1,50 oder so? Und schmeckt saugeil. Und also das ist halt genau das, was ich halt auch irgendwie versuche zu zeigen, dass das vegane Essen gar nicht teuer sein muss. Du musst nicht zwingend zu Alnatura gehen.
Das meine ich halt.
Kannst du natürlich,
genau.
Ja. Ist cool, aber musst du nicht.
Genau das meine ich ja. Das Angebot gibt es ja vermehrt und noch viel mehr. Ja. Man muss nicht mehr zu Alnatura gehen. Es gab ja vor 3 Jahren, 4 Jahren, was auch immer, oder 5 Jahren, konntest du ja fast nur zu Alnatura gehen und dir da die Sachen holen.
Genau. Als ich mit 19 kein Fleisch mehr gegessen habe, bin ich noch ins Reformhaus gegangen, um so ein Sojagranulat für viel zu viel Geld zu kaufen. Und ich wusste auch noch nicht so richtig, was man damit anstellen sollte. Und es hat nie so richtig geil geschmeckt. Mittlerweile kriegst du halt Sojagranulat halt überall oder halt viel geileres Zeug.
Ja. Und die Vorurteile stecken auch viel noch in den Köpfen, ne? Das so, ach, das ist ja teuer, das kriegt man nur im Bioladen.
Darum sage ich das ja, ne? Und wenn jetzt die ganzen Discounterketten in Anführungsstrichen damit anfangen oder es weitermachen und weiter ausarbeiten, dass es mehr Angebot gibt, so, ich glaube, das kann schon funktionieren.
Ja, witzigerweise das umgekehrte Paradox also es war immer bei der Schallplatte und bei der CD war es immer so, dass die CD war in der Herstellung viel günstiger als die Schallplatte. Die Schallplatte wurde aber günstiger verkauft, weil es ja das sterbende Medium war. Und das Witzige bei diesen Produkten ist ja, dass das Fleisch ja eigentlich relativ, also viel zu günstig verkauft wird. Ja, auch da immer, deswegen werden die Bedingungen ja auch immer schlechter, oder wurden halt immer schlechter für die Tiere, weil es halt einfach günstig sein musste. So, und mittlerweile ist es ja so, dass die gar nicht mehr, ich lege ja selber Wert drauf dann, dass ich, wie Daniel eben sagt, so, wir sind ja dann, da kaufst du eher das 6 Euro Biohack statt das 1,49 Produkt,
Rewehack.
Oder wie das heißt. So, und das ist so, dass man davon, also das, Anja kann nur müde lächeln natürlich, aber ich finde halt, dass man da halt hin muss, dass so, dass es einfach teurer werden müsste, das ist natürlich ein frommer Wunsch halt so, ne? Aber dass es eigentlich teurer werden müsste, um zumindest das darzustellen, dass auf das, ja, wir sollen sie nicht, gar nicht töten, aber um auf das Tierwohl in einem gewissen Maße zu achten, müssten die Preise eigentlich ja auch steigen. Also das ist ja ganz klar. Und deshalb ist es gut, dass der vegane Kram zumindest auch jetzt günstiger wird.
Richtig witziger Vergleich mit den Platten. Und
Also auch, weil es einfach nur, um so zu zeigen, dass es eigentlich auch paradox ist. Also
ja, voll,
das ist so.
Voll.
Ich habe gerade im Kopf gehabt, dass du lachst, und Lars lade. Ich habe gerade, aber schön, dass du lachst. Nee, ich habe einfach gerade im Kopf gehabt.
Ich kaufe kein Fleisch mehr, ich kaufe nur noch CDs.
Die Hersteller müssen ja auch einfach langsam merken, dass es in aller Volksmund ist und in den sozialen Netzwerken, dass billiges Fleisch einfach auch scheiße schmeckt. Und einfach sagen, was kannst du dafür tun, dass die Qualität besser ist? Das heißt, die Lebensbedingungen müssten besser sein, das Fleisch müsste besser sein, die Tiere dürfen nicht unter Stress geraten, Massentierhaltung ist halt einfach der falsche Weg. So wie es vielleicht einmal damals in den 50er, 60ern, 70ern halt angefangen haben, mit ganz vielen kleinen Bauernhöfen, mit Tieren, die halt auf der Weide gelebt haben. Warum sollte ich es mir anmaßen, jeden Tag Fleisch zu essen? So, warum habe ich das Recht als Mensch, jeden Tag Fleisch zu konsumieren? Habe ich eigentlich gar nicht. So, es ist ja nicht mal.
Kann man auch direkt fragen, warum habe ich überhaupt als Mensch das Recht, Fleisch zu konsumieren?
Ja, natürlich, aber du bist ja selber Fleischesser. Ich esse weniger Fleisch als du.
So, das,
aber
das
die
ist
Frage
richtig.
Ist ja auch wirklich, ne, warum sollte ich eigentlich das Recht haben, jeden Tag Fleisch zu essen? Warum darf es nicht ein Privileg sein, was ich einmal in der Woche oder einmal im Monat habe? Und wenn ich das einmal im Monat habe oder einmal in der Woche habe, dann gönne ich mir natürlich nicht das 2,99 Euro Schnitzel von Aldi, sondern nehme mir etwas, von dem ich halt weiß, dass es qualitativ hochwertig ist.
Ja klar, aber guck mal, warum leckt der Hund sich am Sack? Weil das kann.
Weil
Aber
wenn wir halt anfangen würden, ich meine, wir sind alle Leute aus der Veranstaltungsbranche kommen halt dazu. Früher als ich Konzerte organisiert habe in der Garage 2003, 4, 5, 6, habe ich über Leute, die vegan oder vegetarisch gewesen, habe ich gelacht. Habe gesagt, was sind das denn für Spastis? Sollen sich mal nicht so aufregen.
Spasti darf man nicht mehr sagen.
Ja, es tut mir leid. Entschuldigung, ich weiß, es hat mir neulich schon jemand gesagt. Honk. So. Ja, nee, aber ich habe darüber gelacht.
Vor allem so Vegan-Spasti geht mal so gar nicht.
Ja, sag mal so, ich habe so 2005 gedacht und der Hauke von heute hat gelernt und weiß, auf welcher Ebene sich er mich bewegen darf. Manchmal ja, manchmal nein. So, ich habe auch Sekt getrunken. Und aber trotzdem sind wir jetzt in so einer Phase, wenn ich Veranstaltungen mache, biete ich überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit, Fleisch zu essen.
Das ist es, genau.
Sondern in der Astra-Stube zum Beispiel gibt es vegetarisch.
Vegetarisch
vegan, aber vegetarisch.
Doch, doch.
Aber
vegetarisch und vegan, Aufstieg. Beides.
So. Und wenn ich Veranstaltungen machen würde, weitermachen würde, dann wäre es halt auch genau so. Auf unserem Catering Rider als Band stehen eigentlich nur vegetarische Sachen oder vegane Sachen. Einfach da anzufangen. Und vielleicht ist es halt auch gerade im Sinne der Veranstalter und Veranstaltungen auch zu sagen, so, ey, wisst ihr was? Es gibt so viele geile Sachen, die man halt vegetarisch und vegan kochen kann. Wir schmeißen das Fleisch einfach von der Schippe und keiner wird sich beschweren.
Das ist zum Glück auch weniger geworden. Also dieses, das gab's ja wirklich so. Auch die Nachfrage gab's ja. Wurde halt gefragt, wie oft vegetarisch, wie oft vegan, wie oft Fleisch. So. Und das wurde halt, also wie ich finde, zum Glück halt auch irgendwann hat das auch aufgehört oder kam natürlich auch auf die Venue an. Es gibt ja auch, sag ich mal, wie gesagt, halt als subkulturell geprägtere Venues, wo das gar nicht in die Tüte kommt. Und aber andere haben das zum Glück auch dann irgendwann halt sein lassen. So.
Ja, und das hat, glaube ich, auch was mit der neuen Generation einfach zu tun, weil sie damit ganz anders umgeht. Wir sind damals, ich kann mich noch dunkel dran erinnern, das war wirklich meine erste Konfrontation mit einem Veganer. Ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht noch, also Veganer, was bedeutet das eigentlich? Da waren wir mit den Rubbermaids unterwegs und durften im Vorprogramm von Depp Jones spielen. Eine legendäre Band von Bela B., die er mal als Zeitprojekt gemacht hat. Ganz wunderbare Menschen haben damit gespielt. Und unter anderem der Schlagzeuger. Ein total netter Typ, voll freaky, aber super mega Typ. Und der war halt Veganer. Und ich habe das zuerst gar nicht gecheckt. Und wir haben ja auch so natürlich so oldschool-mäßig in Punkrock-Venues gespielt. Und irgendwie nachmittags saß man dann mal zusammen. Und dann habe ich so mal mitgekriegt, als, ich meine, das war Anfang der 90er, er so als Veganer, also ohne Respekt mit seinem Wunsch umgegangen worden ist, weil die Leute zu der Zeit überhaupt keine Ahnung hatten von vegan. Ich sag das jetzt mal so, bis auf ein paar Volksküchen in den Antifa-Zentren. So, da war eine Entwicklung zu sehen, aber in der Clublandschaft in Deutschland gar nicht. Da war wirklich dann kommst du so rein. Und dann guckst du so, ja, und dann sag mal, wir haben ja noch einen Veganer dabei. Habt ihr an den gedacht? Man hatte denn ja in seiner BA so ein paar Vorschläge. Man war ja schon hilfreich unterwegs, um den Leuten die Tipps zu geben. Und dann war da so ein, das war ganz oft so, Alter, wo ich dachte so, Alter, was für ein Arsch bist du denn? Also jetzt so gedacht, erstmal so grundsätzlich an den Veranstalter. Dann war da so ein abgepacktes Plastik-Scheißding, das so aus wie Bregen von Penny aus der Tiefkühltruhe. Und da stand Torfu drauf. Und das Ding lag da so, ja, hier, da ist doch was, kann er doch aufmachen. Also die Leute wussten überhaupt nicht, wie sie mit dieser ganzen Situation umgehen sollten. Und das war damals meine erste Konfrontation, wo ich dachte so, okay, krass, vegan, was ist denn das überhaupt so? Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die wunderbare Zeit mit Depp Jones. In Sachen Ernährung denke ich jetzt oft an euch zurück. Und die andere Geschichte ist jetzt auch so mit den Sachen machen, so jetzt von wegen neue Generation. Wir merken das ja jetzt mal so ganz allgemein. Wir haben das ja bewusst angesetzt bei Grill and Roll zum Beispiel, wo auch auf also die Initialzündung da, als wir so zusammensaßen mit Herrn Heinemann. Und dann hatte ich ja die Idee, dass ich Torben da gerne mit dabei hätte und so, weil wir das dann mit zwei Leuten machen können. Und dann haben wir auch drüber sinniert, ja, was wollen wir denn eigentlich grillen? Und dann guckten wir uns alle so ein bisschen an und dann kam eigentlich so gleich, wir ziehen konsequent durch, wir nehmen vegan. Weil jetzt mal ab von uns, wir sind zwar die Gastgeber, aber wir wollen ja auf die Wünsche der Kunden eingehen. Und du merkst, dass bei den Bands, die bis dato da waren, die das alle total gut fanden. So, wow, also ach, vegan grillen, wie geht denn das überhaupt? Ja, dann komm mal vorbei. Und ich will mal so sagen, Torben hat die Grilltemperatur von den Lappen, die wir da drauf haben, extrem gut unter Kontrolle. Und das ist auch der Grund, warum es einmal in der Woche bei den Idis mindestens mal Burger gibt und das auf vegetarische Basis inklusive Brot und allem, was dazugehört. Also man
da,
lernt.
Aber da sind wir wieder bei diesem Bubble-Ding. So, ne? Wir sind halt in dieser Veranstaltungsbranche Bubble, wo es unglaublich viele junge Künstlerinnen gerade gibt, die halt große Hallen spielen, ob es jetzt Vincent Weiss ist oder Stefanie Heinzmann. So. Da steht in der BA halt drin, bitte vegetarisches Essen und wir wollen bitte auf Plastik verzichten, wir wollen darauf verzichten. So. Und ich weiß noch auf der letzten Tour, dass wir einige Veranstalter hatten, die das halt einen Scheiß interessiert hat. Und das war halt so, okay, warum macht ihr das denn nicht so? Und dann ist halt dann nicht irgendwie unser Tourleiter oder Produktionsleiter dann ein bisschen ausgerastet, sondern dann ist halt Steffi ausgerastet. Und das fand ich halt geil. Weißt du, wenn die Künstlerin dann ankommt und sagt so, ey, das ist richtig kacke, was ihr macht. Das ist alles Plastikscheiße. Irgendwie ist hier der Käse noch in dieser Plastikhülle drin, so, was habt ihr nicht verstanden? So, und das fand ich halt total faszinierend, dass du morgens zum Frühstück kommst und denkst so, oh, das sieht alles schon nicht geil aus, ja. Und dann kommt halt die Künstlerin und denkst so, Alter, was für Müll ist denn das jetzt bitte hier? So, aber das ist halt so, dass ich glaube, auch die jüngeren Künstlerinnen da einfach mehr Wert drauf legen, dass sie einfach sagen, ne, nachhaltig, vegan, vegetarisch. Ja, Hauke? Du musst reden.
Ja, ich weiß, nach der Corona-Diktatur und nach der Klimadiktatur kommt die Veganer-Diktatur.
Wo du gerade gesagt hast, das mit dem Fleisch, habe ich noch gedacht, dass also wenn die Querdulis nicht mehr Querdulis sein können, ne, dann so.
Die können doch meinen Kindern nicht das Recht nehmen, Fleisch zu essen.
So, und das wird
mein
nämlich
kind
kommen.
Mein Kind kann hier das Fohlen essen, das ist so. Das habe ich damals schon gemacht, ja. Das hat mein Opa damals schon gemacht.
Der Ölmann und dann zerreißt wieder die Klamotten von fremden Menschen.
Und genauso wird es nämlich laufen, dann fangen sie alle an zu weinen, jetzt nehmen sie uns das Fleisch weg, pass mal auf, das kommt nämlich als Allernächstes. Wenn du anfangen würdest und sagen würdest so, ey, ihr müsst bewusster Fleisch essen, es gibt einfach nur noch für jede Ration Fleisch einmal die Woche, Alter, dann gehen die auf die Straße, dann ist die Hölle los. Wo haben sie doch jetzt noch mal irgendwie die Bratwurst weggenommen, in welchem Werk, VW-Werk oder so war das? Keine Ahnung.
Als der Cheeseburger mehr als einen Euro gekostet hat, das
nein,
war
in einer großen Kantine haben sie die Wurst weggenommen. Die Leute sind durchgedreht. Die Leute sind durchgedreht und drei Wochen später hat's keine Sau mehr interessiert. Da gab es halt dann die vegane Wurst, ne? Also eine vegane Bratwurst, und da hat kein Schwein mehr was gesagt und alle haben diese vegane Bratwurst gegessen. Aber jetzt nehmen sie uns die Bratwurst auch noch weg. Denkt mir, Leute, was ist euer Problem
jetzt
gerade?
Ich darf nicht mehr ein Chevy mehr in der Garage parken.
Und jetzt kommt auf jeden Fall auf der Seite noch der Lars, der irgendwas sagen möchte. Entschuldigung, aber ich weiß nicht, ich habe schon auch drei Sekt getrunken.
Wurstdiktatur.
Ja, genau, Wurstdiktatur.
Und dann überlegen wir uns mal, wer denn halt irgendwann Wurstdiktator sein wird. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es dann Merz.
Ist er gewählt worden heute? Ja, klar. Aber mit wie viel Stimmen, das ist die Frage.
Ja, mit allen. So, egal. Aber
ich sehe eh, das sind Söder. So, also der ist so, der ist so,
nee, Söder nicht, aber
der ist so,
aber
Sülze, der so Sülze Typ.
Friedrich Merz wird Wurstdiktator. Also, ich meine, was haben Hans wir denn hier? Die Ampelkoalition wird es halt vier Jahre.
Die Hampelkollektion?
Hampelmann-Koalition. Entschuldigung, oh Gott, was ist denn das mit dem Sekt, Alter? Der knallt voll rein. Ich muss auch sagen, hier ist gerade die Jumbo-Flasche rumgelaufen. Ne? Davon stehen hier auf einmal zwei und ich weiß nicht davon, wie viel ich gerade getrunken habe. Und da ich versuche, Lars und mich halt ein bisschen aus dem Gespräch rauszuhalten, weil es besser ist halt immer, wenn drei Idioten was sagen, als wenn es fünf machen. Ich komme mir ein bisschen vor über Lanz. So, und
wer ist denn Lanz von uns? Das ist
also
jetzt die Frage.
Lanz, momentan vom Verhalten her glaube ich, dass auch er die Frau gerade Lanz ist. Sie überwacht alles.
Du brichst eine Lanz für die Fleischesserei jetzt hier.
Sie
bricht
eine Lanz nicht für die Fleischesserei, sondern sie überwacht halt, dass die Jungs nicht so viel Scheiße bauen. Aber ich habe gerade das Gefühl, solange ich das Mundwerk aufmache, mein Gott, ist es passiert.
Meine Damen und Herren, es ist die 100. Folge.
So. Wird Wurstdiktator.
Gut.
Das ist meine Aussage.
Das finde ich gut.
Dölling kommt aus wie Phönix aus der Asche wieder zurück.
Meinst du?
Und wird Vizewurst.
Vizewurstkanzler. Aber dann, wir haben jetzt ja die AfD komplett außen vor gelassen. Ich meine, wenn irgendjemand prädestiniert ist, um irgendwie Wurstkanzler zu werden, dann sind es ja die Deppen von der AfD.
Ja, Meuthen hat sich ja jetzt komplett rausgenommen aus der Wurstkanzlerei.
Hat er? Der Wurstkanzlerei.
Weil eigentlich plant er nämlich eine Wurstfabrik.
Der will noch eine rechtere Partei gründen als die AfD. Der hat sich da einfach nur so rausgeklüngelt.
So, wurde eine Frage nicht gestellt, die du hättest gerne beantworten wollen?
Nö.
Und jetzt frage ich euch,
Ach, ja, wir wollen doch nur, dass das alles aufhört.
Wie wurde dieser Satz gerade gebildet? In welcher deutschen Form?
Hättest du gerne wollen würden?
Ja. Ist?
Boah, keine Ahnung.
Und da fällt mir wieder der tolle Satz
ein. Im handwerklichen Bereich bin ich echt...
Ach, du meinst hier so imperativ und so meinst du
ja,
jetzt?
Ja, genau.
Ah, okay.
Da wollte ich noch mal etwas zitieren und zwar, Jörg hat irgendwann mal gesagt... Ich bin der Einzige aus der Band, der kein Abi hat.
Nee.
Trotzdem die Songtexte schreibt.
Das war ein Review im Trust-Fanzine tatsächlich. Das war aber auch ein Freund von uns. Der hat geschrieben, das war ein relativ nicht wohlwollendes Review, aber auch, weil er uns auf die Schippe nehmen wollte. Und der letzte Satz war dann nur, übrigens, die Texte schreibt der Einzige der Band ohne Abitur. Das merkt man auch.
Das war ein sehr guter Verriss zum Schluss.
Deshalb sage ich, ich habe folgendes Gefühl. Ich glaube, wir haben heute nicht nur die 100. Folge gemacht, sondern wir haben die 100.1 Folge gemacht, weil ich glaube, man müsste jeder Folge ihren Space bieten. Verstehst du, was ich meine?
Nee.
Wir haben eine Stunde in der Salami-Hölle gesprochen, über ein ganz anderes Thema als das, was wir jetzt halt gerade gemacht haben und sind schon wieder bei einer Stunde. Mhm. Und ich würde sozusagen die Shows sozusagen...
Eine Doppelfolge.
Wir haben eine Doppelfolge gemacht.
Willst du eine Doppelfolge machen?
Ich würde daraus eine Doppelfolge machen.
Das finde ich gut.
Ich weiß, auf jeden Fall, weil meine Steuerberaterin auf jeden Fall morgen die Steuer haben möchte und gleichzeitig noch etwas anderes in der Machart ist. Ich habe für alle unsere Gäste, die heute da sind, drei faszinierende... wie heißt denn das? So ein Keks. So ein Glückskeks. So ein Glückskeks.
Stimmt.
Gebracht. Eigentlich waren es vier, aber Lars Ider hat sich schon vor der Show einen rausgenommen.
Space-Glückskeks.
Aber deshalb gibt es halt einen an Jörg.
Zwei. Ich habe heute auch Post vom Finanzamt bekommen.
Aber einen haben wir noch.
Meiner Sachbearbeiterin beim Finanzamt einem Spüttel mitteilen, dass ich keine Gage bekomme für den Abend heute Abend. Nicht, dass die das nachher hört und dass das auch noch oben drauf kommt.
Nee, ist egal. Ist ja nicht im Netz. Das Netz vergisst nie. So. Und ich würde einmal sagen, anhand eures Spruchs aus dem Glückskeks müsst ihr euch doch einen Song auf unsere Astra Colada Playlist wünschen.
Das ist cool. Anhand das, was da drin steht?
Ja, genau.
Das finde ich schön.
Was euch sofort... Wenn
hast du so viel Mumpitz geredet die letzten fünf Minuten und
jetzt kommt
du so einen raus.
Echt, das ist richtig.
Ich
hab einen Tee und jetzt kommt er hier mit so einem Ding, ne?
Mein bester Freund hat gesagt, Hauke Horreis, das ist ein Typ, den dürft ihr nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Digga, ich hab meinen eigenen Podcast. So.
Digga. So, Anja, was hast du da stehen?
Deine Güte wird unerwartet Früchte tragen.
Oh, das ist aber schön.
Ja.
Aber welchen Song kann man nehmen? Das ist das dann.
Klingt nach einem Markus Wiebusch-Song. Mhm. Oder irgendwas, was T.S. Uhmann von Markus Wiebusch geklaut hat.
Ich glaube eher so Andrea Berg.
Ich wünsche mir daraufhin Windmühlen von Love A.
Bitte. Da habe ich den passenden Glückskeks gezogen. Eine Begegnung lässt ihr Herz höher schlagen. Ich wünsche mir... Was wünsche ich mir denn?
Ein Herz kann man nicht verborgen.
Ja, das ist nicht... Wäre nicht schlecht. Dieses Higher and Higher, wie heißt das denn? Lift me up higher and higher. Ja, genau.
Oh Gott.
Hier, Soul-Legende.
Marvin Gaye. Nee.
Das ist doch Marvin Gaye mit. Finden wir.
Lars, was hast du da stehen?
Die Strahlen des nächsten Vollmondes schicken dir das Glück auf die Erde.
Was?
Bei Neumond soll man angeln gehen.
Eindeutig Thriller von Michael Jackson.
Ja.
Nee. Ich dachte eher an Rocket Band von Elton John.
Oh, auch schön.
Das ist gut.
Und dann würden wir sagen, wir befinden uns, glaube ich, schon am Ende unserer 101.1. Folge.
Ich finde das voll gut, dass wir da jetzt eine Doppelfolge rausmachen.
Dass wir jetzt drauf gekommen sind, Daniel Hüttmann.
Nee, dass wir eine Doppelfolge rausmachen.
Ja, endlich mal Urlaub fahren.
Doppel-Ö. Super. Doppel-Ö.
Wir müssen hier nochmal eine Pingelpause machen.
Wir müssen keine
Lars, nach jeder Folge wird eine Pingelpause gemacht.
Lars, die Show ist jetzt vorbei. Ja, die Show ist jetzt vorbei. Also, vielen Dank für alle HörerInnen, die sich das jetzt hier reingeprügelt haben. Wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt, aber wahrscheinlich ist es Kunst. Und wenn das nicht weg kann, dann machen wir einen Schuh draus. Ansonsten würde ich sagen, checkt mal die Seite. Und zwar, es ist veganfoodpunks.de.
Veganfoodpunk.de, ja.
Vegan.
Vegan.
Ich bin so international denglisch, Alter. Ich bin auch der ohne Abi im Podcast.
Das haben wir mit dem Abi jetzt erstmal so rein gar nichts.
Und auf YouTube, wie heißt das da? Das gleiche, ne?
Anja-VeganFoodPunk.
Aber man kann auch einfach VeganFoodPunk eingeben, glaube ich.
Ich glaube, das funktioniert.
Das habe ich nämlich gemacht. Habe ich alles gefunden.
Das funktioniert?
Das funktioniert.
Also, besucht die das Seite, klappt. Kann man da irgendwie, gibt es da noch ein Gästebuch?
So,
2005 gab es überall noch ein Gästebuch. Gibt es da ein Gästebuch?
Wir haben 2022.
Lasst bei Instagram ein gutes Kommentar und ein Like und ein Follower-Button und überdenkt nochmal euren Fleischkonsum. Daniel?
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr schön. Ich habe mich total gefreut auf die 100. Sendung, über die 100. Sendung, mit der 100. Sendung, auf die 100. Sendung. Ich möchte mir bitte noch von Audio 88 und Yassin wünschen, zurück in dem Spiel drin. Die haben einen neuen Song gemacht und den finde ich ziemlich gut.
Lasse, als Gastgeber hast du auch das letzte Wort.
Lasse?
Ja, die Holger.
Wow. Ey, was? Was? Björn.
Björn. Björn Höhtmann. Lars Wittrock, so.
Hi, hier ist Gerd aus Bornbeek. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Schönes Ding. Ja, was soll ich sagen? Das war eine dufte Geschichte. Das hat auf jeden Fall, die Runde geht ja noch ein bisschen weiter. Wir machen ja jetzt noch, da könnt ihr mal dranbleiben, die Infos kommen ja noch. Wir haben ja so ein quasi, noch ein Making-of quasi gedreht von diesem legendären Ding, weil 100 Mal Astra Colada, yippie, das ist schon eine runde Sache und ist auch eine gute Sache, Leute. Das ist, folgt Anja, Vegan Foodpunk, das ist auch eine gute Sache. Wenn ihr Grill & Roll verfolgt, werdet ihr auch immer Vegan Foodpunk finden und die Astra Colada Jungs, die hängen eh immer bei uns rum oder wir hängen bei denen rum. Das Spielchen geht weiter und bleibt alle gesund und macht alles das, was euch Spaß bringt.
Ja, Daniel, und dann haben wir noch zu sagen, ich habe etwas zu sagen, was meine Mutter mal zu mir gesagt hat. Geil, dass ihr auch jetzt direkt halt lacht. Ne? Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, so, als ich gefragt habe, so, ihr seid jetzt schon gefühlt irgendwie 40 Jahre miteinander verheiratet, also liebt ihr euch eigentlich noch? Und dann hat meine Mutter gesagt, ach, da geht gar nicht mehr um Liebe. Weil wenn wir beide auseinandergehen würden, wer will uns dann noch? So, und das sage ich auch zu dir, Daniel. Wenn du auf dein Handy guckst und gerade die...
Ich höre dir zu.
Nee, du hast gerade die WhatsApp mit deiner Beziehungspartnerin beantwortet.
Nee, ich beantworte gerade die WhatsApp-Nachricht von Marc, der einfach ein Konzert am 23. hier eingetragen hat, was überhaupt nicht steht, sondern mein Konzert, was am 23. steht. Du könntest wieder ausrasten bei sowas.
Danke, dass du halt voll bei mir bist und wieder direkt in der Arbeit. Wieder,
aber ich hab dir zugehört.
Mega fokussiert, du kannst
ja
was, das,
ja.
Das ist jetzt aber auch nicht höflich, ne?
Nö, ist aber...
Vor allem, ich habe ihm zugehört. Ich habe ja alles gehört, was er gesagt hat.
Dafür hast du heute eine richtige Hose an die Haare gestylt. Also, meine Damen, siehst du? Also,
keine Jogginghose an.
Dieser Podcast ist vielleicht nicht in der gewohnten Klangqualität, aber Martin und das komplette Produktionsteam haben sich alle Mühe gegeben, dass es einfach eine wundervolle Show geworden ist. Vielleicht schaffen wir so etwas mal live. Wir gucken, wie wir es schaffen, weil wir reiten uns das Datum an. Und zwar, es ist der vierte, dritte, an dem die Clubs wieder aufgemacht werden dürfen.
Ja.
Und an dem wieder Konzerte stattfinden werden. Und wir gucken, wie es in unser Leben hineinpasst und mal sehen, was halt noch die nächsten 100 Folgen passiert. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Wünschen euch der Hauke und der
Daniel
Höhtmann.
Björn.
Hörer.
Tschüss. Tschüss. Ich finde das so geil. Du hast richtig einen Tee und laberst dann ungefähr 20 Minuten immer so komische Sachen, aber dann auf einmal mit diesem Glückskeks haust du halt so ein Ding raus, wo ich denke, wo kommt denn das jetzt her? Wo kommt dieser intelligente...
Die inoffiziellen Adula-Notizen.
Drop. Was ist das? Jackfruit? Ja, krass. Geil. Notiz 37. Sommer 2018. Hast du? Oh, Schokolade, geil. Alles klar. Sommer 2018. Ich treibe auf einen Strand zu, springe aus dem Kajak und ziehe es an Land. Lasse mich in den Sand fallen. Danke. Lasse mich in den Sand fallen, schließe meine Augen, vermisse nichts. In den Jahren zuvor war ich mit verschiedenen Partnerinnen durch Mecklenburg-Vorpommern gepaddelt. In diesem Sommer bin ich alleine unterwegs. Alles, was ich zum Leben brauche, ist in zwei Seesäcken verstaut und befindet sich in den Enden des Bootes. Tagsüber paddle ich so weit ich kann. Kurz vor der Dämmerung lege ich irgendwo an, baue mein Zelt auf, mache mir mit dem Gaskocher Reis und Tee. Beiße in Brotscheiben, die mit Erdnussbutter oder Tomatenmark beschmiert sind. Lese, lege mich aufs Wasser, krabble irgendwann ins Zelt und schlafe ein. Am nächsten Morgen baue ich das Zelt wieder ab, schwimme, frühstücke, lese, sonne mich und paddle weiter. Tag für Tag. Nach dem stundenlangen Scheiße, verlesen nochmal. Nach stundenlangem Fasten auf dem Wasser wird selbst der kleinste Apfel zum Festmahl. Und sobald ich festen Boden unter den Füßen habe, wackelt in meinem Kopf trotzdem alles weiter. Alles, als wäre ich noch auf dem Wasser. Nachts höre ich manchmal Wölfe heulen, aber ansonsten ist die Welt still. Tagsüber spreche ich mit keinem einzigen Menschen. An schönen Stränden halte ich an, um mich einfach nur in den Sand zu legen und aufs Wasser oder in den Himmel zu gucken. Selbst nach 10 Tagen vermisse ich kein einziges anderes Lebewesen. Wäre ich auf das Wirtschaftssystem in der Stadt nicht angewiesen, würde ich jedes Jahr mehrere Monate am Stück hier leben. Paddelnd, schwimmend, lesend, ohne zu reden. Mein früheres Leben war so unglaublich laut, nun mag ich es leise. Mein früheres Ich war so unglaublich betäubt, nun mag ich mich nüchtern. Alles um mich herum ist schön. Alles, was ich berühre, fühlt sich gut an. Ich will den Boden, den Himmel und das Wasser wie frische, kuschelige Bettwäsche umarmen. Aber meine Arme sind zu kurz. Der Geruch der Nadelbäume ist so lecker, ich will sie essen. Aber mein Mund ist zu klein und mein Bauch auch. Ich lache ohne Witze, ich träne ohne Trauer und verzeihe mir und allen alles. Ein Pärchen weckt mich. Ich öffne die Augen, setze mich auf. Sie übereignen mir ein Brot. Ich bezahle mit einem Buch. Sie sagen, dass sie mit ihrer MZ schon durch China und die Mongolei gefahren sind und niemals heiraten wollen. Letzteres glaube ich ihm und ihr nicht. Sie sagt, dass sie schon in Amerika lebte und es ihr dort sehr schlecht ging. Am Ufer nähert sich ein Hausboot, auf dem lauter junge, nackte Frauen kreischend Alkohol trinken und zu Songs aus dem Radio tanzen. Das Pärchen winkt ihnen zu. Die Frauen legen an und starten eine Invasion. Ein Helikopter knattert über uns hinweg. Kinder kommen mit Fußbällen aus dem Wald angerannt und nennen sich Neuer oder Müller. Ein Hund kommt angeschwommen, schüttelt sich und bellt. Eine Frau dreht die Musik auf dem Hausboot noch lauter auf. Das Pärchen schmeißt die MZ an, um zu zeigen, wie toll der Motor klingt. Im Radio, sagt ein Moderator. Irgendwo da draußen sitzt ein unwissender Mitbürger, der noch absolut gar nichts von seinem riesigen Glück ahnt. Eine der nackten Frauen erklärt dem Pärchen, dass sie nie eine Frau war. Und alle stoßen an. Irgendwer macht ein Feuer, obwohl es noch gar nicht dunkel ist. Der Rauch lässt mich einen Asthmaanfall bekommen. Ich krieche zum Kajak und suche mein Asthma-Spray. Finde es, benutze es und die Fußballkinder lachen mich dafür aus. Irgendwer telefoniert mit seiner Chefin und brüllt dabei ohrenbetäubend rum, weshalb die Musik noch lauter gedreht wird. Ich schiebe mein Boot ins Wasser, steige ein und paddle davon. Es dauert 2 Stunden, bis ich weit genug entfernt bin und der Lärm nicht mehr zu hören ist. Vor lauter Stress schnappe ich mir das Brot des Pärchens und esse es komplett auf. Woraufhin ich fürchterliche Bauchschmerzen bekomme, was mir aber egal ist. An einem Campingplatz gehe ich an Land und kaufe mir an der Rezeption 10 Tafeln Rittersport, Rum, Traube, Nuss, stopfe alles in mich rein, bekomme sofort Schweißausbrüche und Durchfallkrämpfe. Ich lasse mein Kajak liegen, suche mir ein Hotel, checke ein, gehe aufs Klo, danach in die Sauna, danach ins Bett und gucke zum ersten Mal seit 5 Jahren TV. Jeder Sender ist komisch. Ich drücke auf Mute, kann in der Nacht kaum schlafen, denke am nächsten Tag über meine Vergangenheit und meine Zukunft nach, weshalb ich mich noch widerlicher als das schmierige Rührei im Frühstücksraum des Hauses fühle. Ich trinke den ersten Kaffee meines Lebens. Werde geil wie ein Zuchtbulle. Dann denke ich plötzlich an Profifußballer oder YouTube-Stars und empfinde Neid. Ich beschäftige mich mit Journalismus und gebe irgendwem recht. Ich melde mich bei Insta an, poste etwas und bekomme Likes. Aber es sind zu wenig. Ich gehe auf Wikipedia und fühle mich schlauer als alle anderen. Die Kellnerin überreicht mir die Rechnung und ich gebe ihr 50 Euro Trinkgeld. Ich fahre mit dem Zug zurück in die Stadt und meine Mitbewohnerin, die soeben aus New York zurückkommt, wird meine Freundin. Ich bewerbe mich für die Personalabteilung und werde genommen. Ich kaufe mir eine Slackline und balanciere durch allerlei Grünanlagen. Ich erzähle einer fremden Großmutter auf einer Parkbank, wie ich mich fühle, und sie sagt gönnerinnenhaft: Gegensätze ziehen sich an. Ich verdrehe die Augen, beiße in einen Apfel und schmecke nichts. Aber alles wird gut.